Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Angela Fitsch, guten Abend.
5, 4, 3, 2, 1, los!
Zapft es auf eine friedliche Wiesen.
Welcome to Bavaria, welcome to Joling Area.
Schauen Sie, wir Bayern können Englisch, aber außerdem bin ich Franke.
Drinking beer from großen Moss.
Natürlich freuen wir uns, das ist gar keine Frage, freuen wir uns, einen sich normal verhaltenden Bär in Bayern zu haben. Wir haben dann einen Unterschied zwischen dem normal sich verhaltenden Bär, dem Schabbär und dem Problembär.
Wir sind die Pisa-Sieger, wir haben die gescheitsten Studenten. Unsere Grundschüler sind schon besser, wir in Mecklenburg-Vorpommern, die Abiturienten. Wir sind wir.
Es darf so lange geredet werden, bis alles von allen gesagt worden ist.
Der Knöchel der Nation hat in dieser Woche die Nation ins Grübeln gebracht. Die Verletzung von Michael Ballack hat sogar die Euro-Krise von den Titelseiten verdrängt. Der Schreck saß tief, der Schock war groß und man hätte sich darüber Sorgen machen können, wenn es den Bayern-Block nicht gäbe. 7 Spieler von Bayern München werden in der Nationalmannschaft für Deutschland kicken und überhaupt auf die weiß-blaue Macht aus dem Süden der Republik können wir uns stets verlassen. Ob Fußball, Wirtschaft, Hochtechnologie oder Bildung, ob Folklore, Volkstheater oder Volkesstimme, in der Performance der flüssigen Rede immer sind die Bayern vorn. Manchmal auch in der Politik ganz groß, sehr präsent. Denken Sie nur an Stoiber und Strauß, beide unvergleichbar und nicht miteinander zu vergleichen. Beide Bayern und Riesenoriginale. Das mag man mögen oder nicht, völlig wurscht. Bayern, die Maß aller Dinge, so unser Sendungstitel heute im Tag. Fangen wir mit der wichtigsten Sache der Welt an, mit dem Fußball. Der FC Bayern steht vor dem größten Triumph seiner Geschichte, das heißt nach Meisterschaft und Pokal auch die Champions League zu gewinnen. Morgen um 20.45 Uhr wird zurückgeschossen gegen Inter Mailand. Die Millionen Fans sind schon ganz aus dem Häuschen, zu denen gehört Martin Maria Schwarz nun gerade nicht.
Nein, wir wollen das nicht. Wir wollen uns nicht Geplärre wie dies hier wieder anhören müssen, dieses Narrengeschrei in Endlosschleife.
Bayern hat den Punkt! Bayern hat den Punkt! Ja, Kahn reißt die Arme hoch! Der FC Bayern München ist Champions League-Sieger!
Nein, das wollen wir nicht. Und darum gilt: Inter Mailand, bitte hilf. Aber wer sind wir? Wir sind die andere Hälfte der Fußballrepublik, die sich zurücksehnt nach jener Traumzeit zwischen Frühjahr 2008 und Frühwinter 2010, nach jenen 657 Tagen, an denen Bayern München nicht Tabellenführer der Bundesliga war, als wir 657 Mal morgens aufwachten und glücklich die Tabelle anschauten, weil sie ganz oben wolkenlos war. Wir sind nämlich diejenigen, bei denen sich die Nackenhaare aufstellen, wenn sie Bayern München hören. Weil wir die Selbstgefälligkeit der Bayern nicht ertragen, die Hochmut zum Stil erklärt.
Mia san mia. Wir sind wir. Selbstbewusst, arrogant, dominant.
Wir aber, das sind diejenigen, die nichts gegen eine ausgeprägte Siegermentalität haben, durchaus aber etwas gegen eine Haltung, die bei eigenem Triumph sich nie verkneifen kann, den Gegner zu schmähen, die nie eine Kultur des Siegens erlernt hat, die nur still für sich genießt.
Und deswegen sind wir Meister! Nicht nur von München, auch von Gelsenkirchen, auch von Bremen und auch in Hamburg. Wir sind die Beste von Deutschland und vielleicht Europas. Ja.
Deshalb bitte Inter Mailand, hilf! Wir misstrauen auch Arien wie diesen.
Bayern München gewinnt den Pokal für Bayern, aber auch für den deutschen Fußball.
Denn das ist nicht wahr, weil Bayern München nie für den deutschen Fußball gewinnt, sondern immer nur für sich selbst. Für sein System, das niemand anderen neben sich groß werden lässt, in dem jährlich Millionen investiert werden, um den Konkurrenten entscheidende Spieler abzuluxen, egal ob man sie braucht oder nicht. Bayern, das ist die Einparteienherrschaft in der deutschen Fußballlandschaft. Bayern, das ist Monokultur, denn wo Bayern blüht, wächst nichts anderes mehr. Deshalb bitte, Inter Mailand, hilf.
Und wenn der FC Bayern im Champions-League-Finale Inter Mailand schlägt, schüttet der Europäische Fußballverband UEFA eine Siegprämie von uns insgesamt 3 Millionen Euro aus. Aber selbst wenn die Bayern eine Niederlage einstecken müssen, können sie die dann auch locker verschmerzen, nämlich mit den Einnahmen durch Prämien. Und aus dem Marketingpool der UEFA erhalten sie aus der diesjährigen Champions-League-Saison rund 60 Millionen Euro. Den Bayern geht es stets besser als dem Rest der Republik. Bayern München haben wir gerade eben gehört, das ist die Einparteienherrschaft in der deutschen Fußballlandschaft, die Monokultur, die nichts anderes wachsen lässt. Fragen wir einfach mal den Fachmann, die das tun. hr-Sportredakteur, erstmal guten Abend.
Guten Abend, Frau Pitsch.
Steht Bayern Ihrer Meinung nach auch für den neurotischen Zwang zum Erfolg?
Also der Beitrag des Kollegen Schwarz war wirklich schön formuliert, hatte aber doch nicht zu viel mit der Wirklichkeit zu tun. Also man kann das natürlich so sehen, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, egal ob man die Bayern nun mag oder nicht, haben sie auch tatsächlich viel für den deutschen Fußball getan. Und sollten sie übrigens morgen Abend gewinnen, tun sie noch mehr für den deutschen Fußball, dann hat nämlich die Bundesliga noch einen 4. Champions League Platz für die übernächste Saison. Und dann profitieren da ganz andere Vereine als die Bayern von. Ich glaube nicht unbedingt, dass die das beabsichtigen, die Bayern. Die wollen halt gewinnen, so wie jede Fußballmannschaft gewinnen will. Und wahrscheinlich ist das Problem einfach, dass uns so dermaßen erfolgreiche Mannschaften, vielleicht ähnlich wie bei Menschen, irgendwann unsympathisch sind. Wenn einer nur Erfolg hat, dann glaube ich, bin ich da emotional eher so ein bisschen distanziert, während eben, wenn ich mit einer Mannschaft tränenreich absteige, zum Beispiel mit Kickers Offenbach, ja, Martin Maria Schwarz hat das ja alles schon miterlebt, gerade mit den Offenbachern, dann bin ich natürlich ganz anders emotional beteiligt und an diesen Verein gebunden und dann ja, wächst Liebe. Ich glaube, Liebe wächst doch noch mal mehr, wo auch Leid verbindet und der Erfolg trennt dann vielleicht eher.
Das kann gut sein. Gibt es dieses System, dass niemand anderen neben sich groß werden lässt, in dem eben jährlich Millionen investiert werden, wie wir gerade gehört haben, um den Konkurrenten dann entscheidende Spieler abzulösen?
Also das ist fraglos richtig. Also mir fällt da spontan Jan Schlaudraff ein. Jan Schlaudraff war mal für kurze Zeit ein guter Stürmer. Der hat mal ein geniales Spiel gemacht. Da hat er noch bei Alemannia Aachen gespielt, hat ein wunderschönes Tor gegen Werder Bremen gemacht und Werder Bremen wollte jetzt Jan Schlaudraff haben. Das haben die Bayern den Bremern aber nicht gegönnt und haben selber Jan Schlaudraff gekauft. Jan Schlaudraff hat darauf nur auf der Bank gesessen bei den Bayern. Kann man ganz kurz vielleicht mal so in der 87. Minute ins Spiel. Und danach hat man auch nie wieder was groß von Jan Schlaudraff gehört. Der ist dann jetzt bei Hannover 96 und kickt da erfolglos rum. Aber das war wirklich erfolgreich im Sinne der Bayern. Also den Bremern haben wir das nicht gegönnt. Vielleicht wäre da größer rausgekommen als bei den Bayern. Das gibt es schon einerseits. Auf der anderen Seite haben sie für einen, wie man jetzt im Moment sagen würde, eher mittelmäßigen Stürmer wie Mario Gomez in der vergangenen Saison satte 30 Millionen Euro an den VfB Stuttgart überwiesen. Das Geld bleibt ja dann auch in der Bundesliga dafür kaufen. Die dann wieder andere Spieler und so geht dieses Spielchen weiter. Wobei das Tolle bei den Bayern, muss man mal sagen, ist, die haben immer solide gewirtschaftet. Ja, die können, wie Uli Hoeneß, der frühere Manager, immer so stolz gesagt hat, die gehen rechts in die Festgeldabteilung der Bank und nicht links in die Kreditabteilung. Mhm. Und damit haben sie zum Beispiel auch eben Inter Mailand, dem Gegner, morgen einiges voraus.
7 Spieler von Bayern München spielen auch in der Nationalmannschaft und damit dann eben bei der Weltmeisterschaft in Südafrika. Ist der Bayern-Block denn eigentlich so stark, dass er ja Ballack jetzt ersetzen kann?
Also man muss jetzt einmal sagen, dass Ballack jetzt ja auch nicht die Überfigur ist, die er jetzt auch gerade nochmal durch seine Verletzung geworden ist. Also man hatte ja zum Teil wirklich den Eindruck, dass Abendland, jedenfalls das deutsche Fußball-Abendland geht unter, nur weil Michael Ballack nicht mitspielt. Das ist einerseits traurig, andererseits bietet das durchaus auch die Chance, dass die Mannschaft vielleicht sogar besser wird dadurch, weil es ja schon auch zu Spannungen innerhalb der Mannschaft wegen Michael Ballack gekommen war. Mhm. Und man hat das ja auch immer wieder auch in Mannschaften, wo zum Beispiel einer vom Feld geschickt wird, dass die Mannschaft, die nur noch zu 10 auf dem Platz ist, plötzlich besser spielt als die, die zu 11 auf dem Platz ist. Also das ist alles sehr irrational, da kann Verschiedenes passieren. Und man muss sagen, der berühmte Bayern-Block, da sind zwar 7 Spieler, aber die werden aller Voraussicht nach nie alle zusammen spielen. Ja? Also nicht 7 von 11 Spielern sind dann Bayern-Spieler, weil es sind ja nun einige Wackelkandidaten. Also dass Butt im Tor spielen wird, ist wohl eher unwahrscheinlich, würde ich meinen jedenfalls. Ob Gomez tatsächlich spielt, ist auch eher unwahrscheinlich. Klose ist dann eher gesetzt. Was jedenfalls, wer vielleicht der neue Superstar der Bayern und auch der deutschen Nationalmannschaft werden kann, in der Tat, ist Bastian Schweinsteiger, der ja nicht mehr Schweini genannt werden möchte, sondern der will jetzt eben ein richtiger Fußballspieler sein und ein ernsthafter und auch ein Superstar werden. Und auf der Position im defensiven Mittelfeld, in die er sich jetzt eingespielt hat in dieser Saison, könnte er tatsächlich einer der großen Stars dieser Weltmeisterschaft werden.
Und Sie kommen sogar aus dem selben Ort, aus dem Schweinsteiger kommt.
Das kann man so sagen. Ich bin unter anderem in Bayern groß geworden, bin übrigens als Kind, wenn ich mich so weit outen darf, auch mal Bayern-Fan gewesen. Das war aber in den 60er Jahren.
Ende der 60er Jahre.
Vielen Dank, sehr freundlich. Ende der 60er Jahre kamen die Bayern erst aus der Regionalliga hoch in die Bundesliga und da begann eigentlich dieser ganze Erfolg erst. Und man muss sagen, dass die Bayern diesen Erfolg halt wirklich durch gutes, sinnvolles Wirtschaften und natürlich einen entsprechenden Fußballsachverstand von Uli Hoeneß geschafft haben. Und um nochmal kurz auf Oberaudorf zu kommen, in Oberaudorf ist übrigens nicht nur Bastian Schweinsteiger groß geworden, sondern, sage und schreibe auch, Edmund Stoiber, ja, hat auch dort die Schule besucht und aus dem ist ja dann auch was geworden. Das kann man jetzt im Einzelnen dann halt nochmal bewerten, ob das mehr oder weniger ist, was daraus geworden ist. Aber Oberaudorf wird doch vielfach unterschätzt.
Dieter Stuhn, Redakteur der HR Sportredaktion über das Erfolgsmodell des FC Bayern München. Herzlichen Dank. Die CSU war auch lange Zeit ein Erfolgsmodell, bis die Partei nach der Landtagswahl 2008 an ihre absolute Mehrheit nach 42 Jahren einbüßen musste. Wie im Freistaat Realpolitik betrieben wird, das weiß eigentlich niemand besser als Gerhard Polt. Er lehrt uns in seinem theoretischen Hauptwerk Democracy, What do Democrats want?
Ladies and gentlemen, it is me a pleasure today to be here in Africa, in your nice country of Churangrati. My dear Churangratlas, ladies and gentlemen, the Franz Seidel Stiftung in Wildbath Kreuth kindly asked me to instruct you to teach you the most modern form of government today, of democracy. Democracy, ladies and gentlemen, democracy, and this might interest you, especially here in Africa, democracy, what is it?
Ja, und das geht noch weiter so. Bayern, die Maß aller Dinge. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Für Luftfahrtenthusiasten war das eine richtig gute Woche. Vorgestern konnte die Lufthansa ihren ersten Riesen-Airbus A380 in Empfang nehmen, der das neue Aushängeschild der Lufthansa-Flotte ist. Das Projekt A380 ist aber bei allem Pomp auch gezeichnet von großen Herausforderungen, technischen Problemen und vor allem teuren Verzögerungen. Es war überhaupt eine verwegende Idee, mit einem Großraumflugzeug aus Europa den Himmel zu erobern. Denn als Politiker und Ingenieure darüber nachdachten, in den 60er Jahren war das schon, beherrschten längst die Amerikaner diesen Markt. Das hatte den luftfahrtbegeisterten CSU-Mann Franz Josef Strauß schon immer gestört.
Wir stehen in Europa einfach der Tatsache gegenüber, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg sich eine Luftfahrtindustrie entwickelt hat, deren Großunternehmungen in der Lage sind, sicherlich auch abgestützt durch militärische Aufträge und durch staatlich finanzierte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, solche Projekte zu unternehmen.
Und dieser Dominanz wollte Strauß etwas entgegensetzen, auch gegen Widerstände im eigenen Land. Zusammen mit den euphorischen Franzosen sollte das gelingen. Beide Länder bewilligten für die Entwicklung des A300, das war das erste Modell von Airbus, entsprechende Subventionen. Denn so ein Programm war nur mit Staatsgeldern zu stemmen.
Es gibt ja keine Alternative. Entweder Airbus oder die Europäer verschwinden mit eigenen Produkten vom Himmel.
Franz Josef Strauß selbst wurde Vorsitzender im Aufsichtsrat der deutschen Airbus GmbH. Und ausgerechnet er, der Bayer, plädierte dann für Hamburg als wichtigen Standort für Airbus in Deutschland. Über seine Motive wird bis heute spekuliert. Klaus Ott, Wirtschaftsredakteur der Süddeutschen Zeitung, guten Abend.
Guten Abend nach Frankfurt.
Wäre der Airbus vielleicht nicht abgehoben, wenn Strauß nicht so vehement dahinterher gewesen wäre?
Also das sieht in der Tat so aus. Unter Strauß und auch unter seinen Vorgängern wurde ja sehr stark darauf gesetzt, hier einen Wandel vom Agrarland Bayern zum Industrieland Bayern zu vollziehen. Das war dann auch erfolgreich und hat zum Beispiel eben gerade auch in der Luft- und Raumfahrt mit staatlicher Unterstützung dazu geführt, dass hier neue Industrien angesiedelt wurden und Bayern dann den Sprung in das Industriezeitalter in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren vollzogen hat.
Mhm. Auch wenn Deutschland unter Bevölkerungsschwund leidet, Bayern ist eigentlich immer gewachsen. Hat das eben was mit seiner wachsenden Wirtschaftskraft zu tun?
Das hat natürlich mit der wachsenden Wirtschaftskraft zu tun, neben der schönen Landschaft hier. Es gibt steige Industrien in Bayern, die eben in den vergangenen Jahrzehnten angesiedelt wurden. Der Großraum München ist ein Ballungsraum, in dem also die Wirtschaft einen großen Sprung gemacht hat. Es gibt noch andere Ballungsräume wie Nürnberg oder Augsburg, die also gewaltig prosperiert haben und es zum Teil auch noch tun. Aber wir haben auch ein steiges regionales Gefälle in Bayern. Es gibt genauso Landstriche, vor allem in Nord- und Ostbayern, die nach und nach ausbluten und wo also Wissenschaftler jetzt schon warnen, die diese Tendenz genau beobachten, dass irgendwann hier ganze Landstriche aussterben könnten, mhm, weil dort eben keine starke Wirtschaft vorhanden ist.
Und wie sehr schaden zum Beispiel jetzt der Skandal um die Bayern LB und der beinahe Zusammenbruch der Hypo Real Estate und die Korruptionsaffäre bei Siemens dem bayerischen Image eben als Top-Wirtschaftsstandort?
Also da muss man genau unterscheiden. Im Finanzbereich hat der Wirtschaftsstandort Bayern und München gewaltig an Bedeutung verloren durch diese Skandale und dadurch auch, dass Banken wie die Hypo Vereinsbank ins Ausland verkauft wurden. Also hier ist eindeutig eine ganze Industrie ziemlich stark weggebrochen und das hat den Standort geschwächt. Bei Siemens wiederum, das ist kann man sagen, Sonderfall, ist es gelungen, durch eine intensive Aufklärung und schnelle Abarbeitung dieses Falles dafür zu sorgen, dass Siemens eben nicht aufgerieben wurde durch die Korruptionsaffäre, sondern nach wie vor ein starker Konzern ist. Und hier kommt noch dazu, dass unter der neuen Führung, unter dem neuen Vorstand auch rechtzeitig gegengesteuert wurde, als die Krise sichtbar wurde und auch durch schmerzliche Arbeitsplatzverluste der Konzern so fit gemacht wurde, wirtschaftlich, finanziell, dass er wahrscheinlich gestärkt aus der Krise hervorgehen wird.
Lange Zeit hing der arme Agrarstaat am Tropf des Länderfinanzausgleichs, aber dann kam tatsächlich auch die Aufholjagd und schon Anfang der 80er Jahre, die Sie gerade schon mal angesprochen haben, zog damals Bayern dann noch am damals reichen Nordrhein-Westfalen vorbei. In welchen Bereichen, würden Sie sagen, Herr Ott, ist Bayern heute noch wirtschaftlich spitze und vielleicht sogar auch unschlagbar?
Also das ist natürlich eindeutig die Luft- und Raumfahrt. Mhm. Das ist die Medienbranche. Also hier ist vieles in den vergangenen Jahren neu entstanden im Medienbereich und im ganzen Umfeld, was dazu gehört. Das sind neue Medien, die ganze Computertechnik, Computerindustrie, auch die Versicherungen im Gegensatz zu den Banken. Und es ist gelungen, im Umfeld von großen Konzernen, auch zum Beispiel gerade im Medienbereich mit großen privaten Fernsehsendern, viele kleine Zulieferer, mittelständische Betriebe anzusiedeln, sodass insgesamt dadurch auch ein Mix vorhanden ist zwischen Großindustrie und kleinen Betrieben, was ja auch viel gesünder ist, als einseitig von einzelnen Konzernen abhängig zu sein.
Aber es lief nicht immer nur alles glatt, wenn wir zum Beispiel an die Pleiten auch des Kirchkonzerns denken oder an Quelle. Viele haben ja gesagt, mit dem Traditionsversandhaus ist ein Stück Deutschland gestorben. Das heißt, Sie haben auch gesagt, mittlerweile ist die aktuelle Wirtschaftskrise in Bayern angekommen. Aber ist es eine Krise, sage ich mal, der Starken oder wie kann man das bezeichnen?
Also das ist jetzt keine spezielle Krise von Bayern als starkem Bundesland. Es zeigt sich wie anderswo auch, gerade am Beispiel Quelle, dass Unternehmen, die den Sprung ins neue Zeitalter nicht schaffen, die an veralteten Strukturen festhalten, dann irgendwann auch wegbrechen. Also Quelle hat es eben nicht geschafft, hier so wie andere Versandhäuser den Weg zu gehen in neue Vertriebskanäle, die Produkte frischer, moderner zu gestalten. Und dadurch ist man eben jetzt in diese Schieflage geraten. Und da zeigt sich dann auch, dass selbst staatliche Finanzspritzen, wie es bei Quelle noch am Schluss gegeben hat, um den neuen Katalog drucken zu können, dass die dann auch nicht mehr helfen, weil man kann dann nicht mit Staatsgeld wettmachen, was sozusagen unternehmerisch versäumt wurde.
Ein gutes Beispiel dafür. Klaus Ott von der Wirtschaftsredaktion der Süddeutschen Zeitung haben Sie. Vielen Dank.
Gerne.
Peter Ramsauer, Bundesverkehrsminister und unüberhörbar aus Traunweilchen im Chiemgau stammend, hat das bayerische Wirtschaftswunder mal so erklärt: Die Landschaft ist ein Geschenk des Himmels, der Rest ist harte Arbeit. Und für diese Erklärung ist er Inhaber eines Patents geworden. So geht das in Bayern. Auch das ist Realpolitik und davon hören wir jetzt noch ein bisschen.
Demokratie, Ladies and Gentlemen, has a very long and very old tradition in Bavaria. Yes. The roots go back, far, far back, to a man called Plato. Plato was an old Greek from Greece. The next was an old Roman, Cicero. But, ladies and gentlemen, attention please, because the most important of these three holy kings of democracy was our political genius from Bavaria, Dr. Müller, or as we call him in Bavaria, the Ochsensepp.
Wie Dr. Leinweber von der Hans-Seidel-Stiftung den Bewohnern von Churangrati die bayerische Democracy beibringt. Teil 3 hören wir noch. HR2, Kultur der Tag, Bayern, die Maß aller Dinge. Das ist heute unser Thema. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass der bayerische Dialekt einen gewissen, auch italienischen Einfluss genießt, was dem bayerischen Dialekt natürlich ganz gut steht? Nun könnte die Spezies des unwissenden, ignoranten Menschen meinen, historisch und kulturell seien Bayern und Italien so meilenweit voneinander entfernt, wie ungefähr die Erde vom Mond, aber Pustekuchen. Kaiser, Kult und Casanova, von der Brezen bis zum Gspusi, da gibt es kulturell gewachsene Verbindungen. Und heute wird in Füssen und Augsburg die Bayerische Landesausstellung 2010 eröffnet. Das Motto: Bayern, Italien. Lisa Weiß berichtet.
Zampa, ja, ein Zampa noch. Das ist eine Person, die auch immer was anstellt, also wo Unfug treibt.
Zampa, Zamperl vielleicht.
Zamperl, ein kleiner Hund.
Dialektforscher Ludwig Zehetner aus Regensburg nickt zufrieden. Ja, aus Zamper wurde im Bayerischen Zamperl. Seit Jahren schon spürt Zehetner italienischen Wörtern im Bayerischen nach. Eine Detektivarbeit. Denn viele italienisch-bayerische Wörter stammen eigentlich aus norditalienischen Dialekten. Und da kann der Dialektforscher Wörterbücher wälzen, so viel er will. Diese Begriffe findet er nirgends. Die bayerische Vorsilbe Bamperl zurückzuverfolgen, ist da noch eine einfache Übung.
Irgendein Wirtshaus, wo man nichts Gescheites kriegt, ist ein Bamperl-Wirtshaus oder so etwas. Auch da steckt wahrscheinlich italienisch La Bambola, die Puppe, drin.
Wer im Bamperl-Wirtshaus Kaffeeol, Zwetschgenbawesen und Brezen isst, der ist endgültig in Italien gelandet. Kaffeeol, also Blumenkohl, kommt vom italienischen Cavolfiore. Die Bavesen haben ihren Ursprung im Wort Pavese, das heißt so viel wie aus der norditalienischen Stadt Pavia stammend. Sogar die urbayerische Brezen hat italienische Wurzeln. Da steckt wahrscheinlich das Wort Abbraccio drin, die Umarmung. Weil die Brezen die Form von zwei verschlungenen Armen hat. Und wie sollte es anders sein? Auch wenn der Bayer zärtlich wird, spricht er italienisch. Zum Beispiel hat das italienische Wort Sposi seinen Weg ins Bayerische gefunden.
Sposi, Gspusi. Gspusi ist so mit jemandem, der Techtelmechtel haben.
Ein Schlampertsverhältnis.
So direkt wollte ich nicht sagen.
Auf dem Weg über die Alpen hat das Gspusi aber seine Bedeutung ein bisschen verändert. Die Sposi sind in Italien nämlich die Brautleute. Und für die Italiener in Bayern ist ein Gspusi deshalb auch eine ganz ernsthafte Angelegenheit.
Ach, für mich als Italiener, ich glaube, das bedeutet etwas Hochzeit.
Solche sogenannten Lehnwörter aus anderen Sprachen, zum Beispiel aus dem Französischen und Tschechischen, gibt's auch in anderen deutschen Dialekten. Aber Lehnwörter aus dem Italienischen, die finden sich nur im südbayerischen Raum. Denn die Italiener, die die Worte vor Jahrhunderten mitbrachten, kamen einfach nicht weiter nach Norden, sagt Ludwig Zietner.
Das waren eher die kleinen Leute, das waren die, die unterwegs waren als Händler, als Handwerker. Später würde man dann sagen Gastarbeiter.
Aber auch die modernen Gastarbeiter aus Italien haben noch einige italienische Wörter ins Bayerische eingebracht. Vor allem auf bayerischen Baustellen, wo die Gastarbeiter häufig arbeiteten, wird heute noch Italienisch gesprochen.
Der Maurer Palier, was von parlare sprechen kommt, also der Sprecher eigentlich einer Gruppe von Arbeitern am Bau.
Die meisten Wörter stammen aber doch aus früherer Zeit, oft aus altem Italienisch. Auch deshalb ist der italienische Stamm im Bayerischen selbst für italienische Muttersprachler oft schwer zu erkennen. Und der bayerische Sepp, der beim Watten im Wirtshaus sitzt, weiß meistens nicht, dass sein Name aus dem Italienischen kommt. Sepp ist eine Abkürzung von Giuseppe.
Aha, ich hab's immer gewusst, der Bayer ist in Wahrheit ein Italiener. H2, der Tag, von der Kultur zur Bildung, das gehört auch zusammen. Beim innerdeutschen PISA-Vergleich waren auch die Bayern immer vorn, jahrelang klarer Sieger und sogar bis in die Weltspitze vorgedrungen. 2008 überholte dann Sachsen Bayern und verdrängte den Musterschüler von seinem Spitzenplatz. Dr. Ernst Rösner, Bildungsforscher am Institut für Schulentwicklungsforschung der TU Dortmund, guten Abend.
Guten Abend.
Was ist da schiefgelaufen 2008?
Ja, ich würde mal sagen, die Bayern sind nicht schlechter geworden, aber die Sachsen sind besser geworden. Sie haben sich mehr angestrengt und die Sachsen haben ja traditionell darauf verzichtet, das schwächste Glied im Schulwesen einzuführen, nämlich die Hauptschule. In Sachsen gibt es nur Mittelschulen und das ist wohl ein anregenderes Potenzial und da ist was rauszuholen.
Man muss vielleicht deutlich machen, dass bei PISA immer das System und nicht der Schüler selbst getestet wird, ne?
Selbstverständlich. Also PISA ist keine Leistungsschau von Schülerinnen und Schülern, sondern von Schulsystemen.
Aber warum waren die Bayern so lange vorn?
Naja, also es gibt nie eine einzige Ursache für einen solchen Erfolg. Ich denke, es kommen verschiedene Dinge zusammen. Das eine ist, es gibt vermutlich in den süddeutschen Ländern, dazu gehört auch Baden-Württemberg, eine sehr ausgeprägte, sehr disziplinierte Leistungsorientierung. Und das schlägt sich in irgendeiner Form dann auch nieder in Leistungen selber. Der zweite Punkt ist, die Bayern betreiben eine außerordentlich rigide Auslese schon in der Grundschule mit ganz hohen Hürden zum Besuch des Gymnasiums. Da wird also nur eine Leistungsspitze zugelassen, die den Weg ins Gymnasium findet. Die armen Kinder, die 9 Jahre alt sind, müssen einen Notendurchschnitt von 2,33 in der Grundschule erreichen. Und das ist schon ziemlich aberwitzig und auch furchtbar stressig. Die es dann aber schaffen, die werden dann feststellen, dass in keinem Bundesland so viele Kinder vorzeitig den Weg vom Gymnasium in die Realschule nehmen müssen. Das heißt, etwa ein Viertel der Kinder schaffen gar nicht die Abiturstufe. Und wenn man so etwas macht, also eine so rabiate Leistungsauslese betreibt, dann darf man sich nicht wundern, dass nur eine Spitzengruppe übrig bleibt und die schneidet dann natürlich gut ab.
Leuchtet ein. Bayern galt beim ersten PISA-Test 2000 als das Bundesland mit der härtesten, auch das sollte man auch nicht vergessen, sozialen Selektion in Deutschland. Das heißt also, ein Kind aus einer bayerischen Arbeiterfamilie hat bei gleicher Intelligenz und auch Kompetenz eine 6,2-mal geringere Chance, ein Gymnasium zu besuchen als ein Kind aus der Mittelschicht. Hat sich da irgendwas geändert?
Grundsätzlich nicht. Das gibt es übrigens in allen Industrienationen, aber da ist Deutschland Spitzenreiter und in Deutschland liegt wiederum Bayern vorn. Das ist ein sehr trauriges Kapitel, was da PISA aufgeblättert hat, wie stark der Bildungserfolg von der sozialen Herkunft abhängig ist. Und das hat auch wiederum etwas damit zu tun, dass Kinder aus sozial bevorteilten Familien natürlich beim Übergang ins Gymnasium eine ganz andere Unterstützung erfahren vom Elternhaus als Kinder, die aus Arbeiterfamilien, Migrantenfamilien kommen. Also das ist, glaube ich, ein Schwachpunkt in der ganzen Geschichte und da scheint mir die Krux dieser sozialen Schieflage zu liegen.
Mhm. Auch was das Zentralabitur betrifft, hat Bayern die längste Tradition. Hier werden die schriftlichen Abiturarbeiten, ich habe vorhin mal nachgeguckt, seit 1854 vom Ministerium gestellt. Ich nehme mal an, die Bayern sind darauf auch mächtig stolz, obwohl es natürlich die anderen Länder jetzt auch nachmachen. Aber was ist eigentlich der Vorteil dieses Zentralabiturs?
Also das Zentralabitur, wenn man nicht gewissermaßen alles zentral regelt und damit den einzelnen Schulen auch ihre letzte Individualität nimmt, ist eigentlich keine schlechte Angelegenheit. Mhm. Es ist auch ein Stück Gerechtigkeit, es ist ein Stück Bollwerk gegenüber schulischer Willkür. Es macht die Leistungen transparent und vergleichbar, ist natürlich von in der Durchführung ein sehr sensibles Verfahren. Wenn eine Aufgabe bekannt wird oder eine Aufgabe falsch gestellt wird,
dann freuen sich die Schüler
landesweit.
Dann freuen sich die Schüler in dem Moment.
Dann freuen sich die Schülerinnen und Schüler, das haben wir in Nordrhein-Westfalen erlebt. Aber das spricht nicht dagegen, dass man in Kernbereichen fragt, wie sind denn eigentlich die Leistungen der Kinder in den einzelnen Ländern und auch in den einzelnen Schulen. Also für mich ist es auch ein Stück Transparenz. Das Bildungswesen kann sich nicht abschotten von solchen Leistungsvergleichen und von solchen Überprüfungen. Das Bildungswesen ist extrem teuer und es muss nachweisen, dass es Leistung bringt. Und dazu kann ein Zentralabitur ein guter Beitrag sein.
Herr Rösner, hierzulande ist gerade der Hochschulpakt geschlossen worden, der die Universitäten im Land zum Sparen zwingt. Wie sieht das denn mit dem wissenschaftlichen Nachwuchs an den Unis in Bayern aus? Produziert Bayern eigentlich genug Nachwuchs?
Ich glaube, die Bayern machen einen Fehler. Sie legen sehr hohen Wert auf die Leistungen ihrer Abiturienten, vergessen dabei aber, dass eigentlich viel mehr Abiturienten benötigt werden, um in den Wissenschaftsbetrieb, aber auch in Ingenieurberuf und Ähnliches einzutreten. Und dieses Defizit wird dann wettgemacht dadurch, dass man Schülerinnen und Schüler oder Absolventinnen und Absolventen importiert nach Bayern, um die eigenen Defizite auszugleichen. Also ich glaube, die Bayern wären gut beraten, wenn sie sich mal fragen würden, was können wir selber machen, um den eigenen Nachwuchs aus den eigenen Schulen zu reproduzieren, statt zu importieren.
Dr. Ernst Rösner, Bildungsforscher am Institut für Schulentwicklungsforschung der TU Dortmund. An die Spitze durch Druck und Selektion, so funktioniert das bayerische Schulsystem. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr.
An dieser Stelle brauchen wir dringend nochmal eine Nachhilfestunde in Sachen Demokratie.
Ladies and gentlemen, Ochsen Sepp from Bavaria himself gave the idea of democracy a new power and a new vitality by giving simple answers to very simple questions. A typical Ochsen Sepp question, for example, was the question, what do Democrats actually want? Yeah, what want the Democrats? Democrats, ladies and gentlemen, always want to have a majority. A majority, but how can we get a majority to influence the people? If you want to have a majority, ladies and gentlemen, you must keep and have your own press. As we have in Bavaria, for example, the Miesbacher Merkur. To tell the majority what the majority wants. Ladies and gentlemen, yeah, with a minority you cannot rule.
HR2, der Tag, über permanente Innovationen immer wieder Wettbewerbsvorsprünge erzielen. Das war das gebetsmühlenartig gepredigte Credo von Edmund Stoiber und auch anderen, die ihm folgten. Der Staat im Staat, das ist seit 1962 die CSU in Bayern. Damals errang die Partei im Bayerischen Landtag erstmals die absolute Mehrheit und regierte stets kompromisslos bis 2008. Da kam dann die Wende bei der Landtagswahl. Seitdem ist die CSU ratlos, planlos, tief verunsichert und macht dadurch von sich reden im Moment, dass Herr Seehofer die Kanzlerin attackiert. Professor Heinrich Oberreuther, Leiter der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Wenn wir uns die bayerischen Politiker auf Bundesebene mal ein bisschen näher betrachten, dann fällt nach Ludwig Stiegler, SPD, kein roter Polunder mehr ins Gewicht, oder?
Mit den roten Polundern hat es in Bayern ohnehin seine Schwierigkeiten. Manchmal hat man den Verdacht, dass die SPD ihr Selbstbewusstsein nicht aus sich selbst, sondern aus den Verlusten der CSU heraus ableitet, wie bei der letzten Landtagswahl, wo sie strahlend durchs Maximilianeum schlich, wo sie nochmal verloren hat und unter die 20%-Grenze fiel. Das hat sie gar nicht gemerkt, weil die CSU mit 17% so abgestraft worden ist. Aber das ist ein altes Problem, dass die SPD in Bayern gegen die bajuwarisch zentrierte CSU schwer ein Bein auf die Erde bringt.
Aber schauen wir uns nochmal die bayerischen Politikern auf Bundesebene an. Stiegler ist ja eben auch einer, der auf Bundesebene agiert hat. Gibt es da jemanden, der herausragend ist, der brilliert durch besondere Ideen, oder gehen die eigentlich eher unter?
Also es fällt einem natürlich, wenn man nach herausragenden Menschen schaut, fällt einem im Wesentlichen zu Gutenberg ein. Mhm. Der ja in all seinen Rollen auf Bundesebene bisher eigentlich überzeugt hat. Vielleicht im Wesentlichen dadurch, dass er ein Gegentyp zu dem Politikertyp ist, an den wir uns bisher gewöhnt haben. Nicht so sehr aufgefallen ist er bisher durch weitreichende konzeptionelle Ideen. Nur die suchen sie auch bei der Kanzlerin vergeblich oder bei anderen Leuten, aber man kann ihn herzeigen. Und ansonsten leidet die CSU natürlich schon darunter, dass ihre Führungsgeneration durch die Krisen der letzten 3-4 Jahre verschlissen worden ist und ja eigentlich eine Führung mit bundesweiter Ausstrahlung neu aufgebaut werden muss, denn eigentlich kann man nur Herrn Seehofer daneben stellen. Und Frau Aigner macht zwar eine ordentliche Rolle, aber ich glaube nicht, dass man ihr schon zubilligen kann, dass sie jemand ist, um den herum sich etwas kristallisiert.
Nun gab es auch mal 2 Kanzlerkandidaten aus der CSU, Strauß und Stoiber. Beide sind, ich sag mal, will nicht sagen kläglich gescheitert, aber sie sind zumindest gescheitert. Können bayerische Politiker nur aus der Entfernung granteln?
Ja, ich glaube, die würden auch im Bundeskanzleramt ganz schön granteln, wenn man sie ließe. Wobei man sagen muss, das Strauß'sche Wahlergebnis war ja gar nicht so schlecht. Das ist bisher nie mehr erreicht worden. Auch bei Stoiber ist es ja so gewesen, dass in seinem Selbstverständnis nur 6.000 Stimmen gefehlt hätten. Das war nur die Distanz zur Sozialdemokratie. Bei dieser, ja, wie soll ich mal sagen, Selbsttäuschung fällt also unter den Tisch, dass natürlich der Koalitionspartner Grüne auch etliche 100.000 Stimmen hatte. Ich glaube nicht, dass das sozusagen antibajuwarische Vorurteile auf Bundesebene gewesen sind, sondern das war eigentlich in gewisser Weise immer der politischen Situation geschuldet. Und die Situation ist immer auch so gewesen, dass die CDU gerne einem bayerischen Kandidaten den Vortritt ließ, weil die in der CDU schon wussten, das gilt für Helmut Kohl bei Strauß und Angela Merkel bei Stoiber, dass die Situation für Sie im Augenblick auch sehr schwer sein würde.
Schauen wir nochmal auf die CSU. Die Wirtschaftskrise ist jetzt auch in Bayern angekommen, haben wir vorhin in der Sendung gehört. Vor allem macht aber der CSU der Skandal um die Bayern-LB, der beinahe Zusammenbruch der Hypo Real Estate und auch die Korruptionsaffäre bei Siemens, ja, man kann schon sagen, zu schaffen. Hat sie denn trotz alledem immer noch die Hosen an?
Also ich könnte natürlich sagen, die Lederhose ist kürzer geworden, aber sie wird noch getragen, also sie ist an. Nur muss man schon sagen, die gewöhnte Erfolgssträhne, das Unangreifbare, das Selbstgewisse, die ökonomische Sicherheit, das Bayern vorn, das ist natürlich durch all diese Krisen, so sehr die CSU daran beteiligt war oder so wenig sie daran beteiligt war, es ist ja immer eine gemischte Verantwortung. Das ist, glaube ich, am Prestige der CSU nicht folgenlos vorübergegangen. Das hat sie natürlich partiell auch bei den Wahlentscheidungen, speziell aber in der Nachwahlzeit ausgebadet. Also Erwin Huber und Günther Beckstein wären wohl an der Landesbankaffäre auch gescheitert, wenn sie nicht vorher innerparteilich gemeuchelt worden wären.
Heute Abend wird der Bayerische Fernsehpreis verliehen in München und es war bislang eine Selbstverständlichkeit, dass der amtierende Ministerpräsident sich dort sehen lässt. Horst Seehofer hat es aber vorgezogen, heute Abend nach Madrid zum Spiel FC Bayern München gegen Inter Mailand zu fliegen. Damit bricht er eine Tradition. Ist das ein Affront?
Es ist kein Affront, es ist vielleicht ein populistisches Zugeständnis, was er da macht. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwelche Berater ihm beigebracht haben, wenn du bei diesem Endspiel in der Champions League nahe bei deinen Bayern bist, dann bringt dir das mehr Zustimmung beim Volk, als wenn du im Prinzregententheater mit der Schickimicki und dem Frack rumrennst und einen Fernsehpreis verleihst. Das könnte dahinter stehen. Ein anderes, was dahinter steht, ist natürlich die Tatsache, dass der stellvertretende Ministerpräsident jetzt die Preise verleiht und daran sieht man, die Alleinherrschaft der CSU in Bayern ist gebrochen und es braucht einen Koalitionspartner und auch dieser Koalitionspartner spielt eine Rolle auf allen Ebenen der Politik.
Professor Heinrich Oberreuther, Leiter der Akademie für politische Bildung in Tutzing, über die Bayern in der Politik. So, jetzt haben wir die bayerischen Exoten in der Politik beäugt. Jetzt schauen wir mal auf das Deutschlandbild der Amerikaner. Bei einer Umfrage kam nämlich heraus, dass Amerikanern bei Deutschland noch immer am häufigsten der Begriff Nationalsozialismus und der Name Adolf Hitler einfällt. Aber auf die Frage, welche Assoziationen sie mit Deutschland verbinden, antworteten die meisten schön. Schöne Landschaft, Bier, Lederhosen und Oktoberfest. Da haben wir es wieder. Bayern ist vorn.
60 Millionen Amerikaner haben ihre Wurzeln in Deutschland. Die Deutschen sind damit die größte ethnische Minderheit in den USA. Dennoch scheint es, als ob sich das Bild der Amerikaner über die Deutschen an einigen wenigen Merkmalen festmacht.
Nice people. I was there once. Very beautiful population.
Es ist ein schönes Volk, sagt dieser Mann, der bereits Deutschland besucht hat.
In the Oktoberfest, I think of. Oktoberfest is what I think of.
Wenn er an seinen Besuch zurückdenkt, dann kommt ihm allerdings als erstes das Oktoberfest in den Sinn. In Torrance, einem Stadtteil von Los Angeles, gibt es das German Village, das deutsche Dorf. Dort findet man deutsche Nahrungsmittel von Nutella bis Schwarzbrot. Und immer im Oktober wird das Festzelt aufgebaut und Oktoberfest gefeiert. Fast jede amerikanische Stadt kann übrigens ein Oktoberfest vorweisen. Amerikaner lieben es, Männer in Lederhosen beim Schuhplattler zuzusehen.
You know, I've been to Germany, so I think my picture of it is...
Auch diese Frau beruft sich in ihrem Bild auf ihre Erfahrungen. Sie findet Deutsche effizient und freundlich. Die Deutschen wissen, wie man feiert, und zur deutschen Kultur gehört auf jeden Fall das Bier.
Beer drinking, that's a big part of, I think, the German culture.
Hefeweizen, sagen die Amerikaner zum Weißbier. Das gibt es in Kalifornien in fast jeder gut besuchten Kneipe. Und Wurst gibt es dazu. Allerdings nicht mit Löwensenf, sondern mit dem hellgelben, nicht so scharfen Senf. Amerikaner mögen lieber den Honey Mustard. Aber Wurst spielt in Deutschland eine besondere Rolle. Das lernen die Amerikaner bereits in den Deutschlandreiseführern. Dieser junge Mann hat deutsche Wurzeln und er glaubt, Amerikaner sehen den Deutschen eher kalte und steife Menschen. Aber das treffe nicht auf jeden zu. Wir Menschen seien uns doch ähnlich und Mitgefühl und Liebe seien Emotionen, die man auch den Deutschen zuschreiben kann. Deutsche können feiern, aber sie sind halt doch ein wenig steif. Dieses Bild hat der amerikanische Komiker Mike Myers gefestigt.
Well, Kurt and I first met in an art college in Stuttgart during a textures course.
Auf der Kult-Comedy-Show Saturday Night Live hat er die Kunstfiguren Dieter und Kurt entworfen, die Mitglieder einer existenzialistischen Elektropop-Gruppe à la Kraftwerk.
Well, our best-known early work was Kunst und Zeitgeist, which is about the alienation of man in society and the role of the artisan in a bourgeois world.
Dieter und Kurt kleiden sich in engen schwarzen Klamotten, tragen kleine Äffchen mit sich herum, sie philosophieren über den Sinn des Lebens und sie haben einen funny accent.
Dieter.
Das Bild der Deutschen hat sich also etwas verschoben. Weg vom Schuhplattler und den Lederhosen, hin zum Elektrotanz und den engen Klamotten. Sprockets, so hat Mike Myers diese Comedy-Show über die Deutschen genannt. In den USA kennt sie jeder und es ist ein Riesenerfolg.
Kurt. Dieter.
Bislang war das Deutschlandbild der Amerikaner meist von Bayern, Bier und Blasmusik geprägt und wie schön, dass sich das jetzt erweitert und auch verändert. Udo Wachtfeitel, in Bayern geboren, Autor, Regisseur, Synchronsprecher und Schauspieler, besonders bekannt durch die Rolle des Tatortkommissars Franz Leitmeier. Guten Abend.
Guten Abend.
Denke ich an Deutschland, denke ich an Lederhose und Oktoberfest, sagen immer noch viele Amerikaner. Sehen Sie sich in diesem Bild als Bayer wieder, Herr Wachtfeitel?
Nein, eigentlich nicht. Also keiner, der hier länger lebt und die ganze Vielschichtigkeit und Differenziertheit bayerischen Lebens kennt, kann sich damit identifizieren. Aber andererseits ist natürlich auch verständlich, dass sich, wenn man schon Stereotypen bildet, dass sie sich an dem bilden, was am bilderstärksten ist und am sinnlich einprägsamsten. Und ich meine, es gibt nun mal eine bayerische Tracht und das Oktoberfest hier und dann wird halt ganz gern Pars pro Toto genommen.
Aber man könnte auch den Hamburger Dom zum Beispiel nehmen. Ist auch eine Riesenkirmes und dort oben gibt es auch Folklore und dort oben gibt es auch, ja, ich sag mal, irgendwie schöne Kleidung oder nach prächtige, bunte Sachen, ja.
Könnte man auch. Mhm. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass früher, glaube ich, hauptsächlich Leute aus Süddeutschland nach Amerika ausgewandert sind. Ich weiß es nicht genau. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass das Oktoberfest auf jeden Fall, was den wirtschaftlichen Faktor betrifft, ein bisschen mehr prominent, ein bisschen prominenter ist in der Welt vertreten als der Hamburger Dom.
Das nehme ich auch an. Ja. Sie sind in München geboren, zur Schule gegangen, haben dort studiert, die Schauspielschule besucht und leben immer noch dort. Ich nehme an, Sie lieben München, sonst wären Sie schon fort. Können Sie diese Liebe beschreiben?
Ich habe noch keinen so richtigen Grund gefunden, wegzugehen, weil man doch alles hier haben kann. Kann ich die Liebe beschreiben? Naja, es ist ja keine reine Liebe. Alles das, was man Schlechtes über München sagt, stimmt ja auch. Nur es ist halt die halbe Wahrheit. Es gibt hier eine sehr reiche Schickimicki-Szene. Es war ja mal dann so in den späten 70er, frühen 80er Jahren so das Lieblings-Disneyland für jeden, der in Deutschland in vielleicht nicht so einer attraktiven Gegend gelebt hat und genug Geld hatte, hierher zu ziehen. München war und ist eigentlich vom Charakter nie so eine reiche Stadt gewesen. Mhm. Und das ist halt passiert, ich meine, durch gewisse wirtschaftliche Entwicklungen auch in der Zeit etwa. Also wenn die Bayern jetzt zum Beispiel immer sich über den Länderfinanzausgleich beklagen und dann vergessen sie meistens, dass sie bis in die 60er Jahre, ich glaube sogar bis in die 70er, auch ganz gut davon profitiert haben. Das ist eine ähnliche Entwicklung wie in dem Sunbelt in USA. Mhm. Hier waren halt die Platz und Kapazitäten, damit die neuen Industrien sich ansiedeln konnten.
Aber bleiben wir nochmal bei diesem schlechten Bild, von dem Sie gerade gesprochen haben. München ist eben nicht Bayern, und dieser schlichten Erkenntnis sind schon ganz viele konfrontiert worden. Wenn wir uns zum Beispiel mal so diese eine Seite der Stadt näher angucken, ich fantasiere jetzt vielleicht ein bisschen, weil ich es nicht genau weiß, aber 1500 Euro Miete für ein Loch unter dem Dach, der Cappuccino kostet vielleicht 450, und Sie haben es gerade angesprochen, eine Schickimicki-Stadt, und dem Zugereisten, dem wird es auch nicht gerade leicht gemacht. Warum muss man sich auf diese Weise eigentlich distanzieren?
Sie haben jetzt viele Behauptungen aufgestellt, die ich so gar nicht,
tatsächlich?
Denen ich widersprechen würde, ja. Mhm. Also so wahnsinnig teuer ist München nicht im Vergleich. Also es ist ein bisschen teurer als Hamburg. Es ist, glaube ich, kaum teurer als Stuttgart. Es ist, und ich bin ja auch öfters in Frankfurt gewesen zum Beispiel. Also wenn man da nochmal essen gehen will, ist es auch nicht sehr viel billiger. Die Mieten sind hier etwas teurer, das stimmt. Aber 1500 Euro für ein Loch, das ist auch nicht richtig. Paris, London, alles viel, viel teurer.
Naja, Paris, London ist auch nicht München, da sind wir dann
eben,
tatsächlich schon
München
woanders.
München ist nicht Paris, London.
Das stimmt, aber München ist auch nicht Bayern. Dieser Satz gilt selbst, was die Europawahlen angeht, wenn wir noch mal ein bisschen politisch werden, immer noch. München wird aber immer noch von der SPD regiert, seit 1984, haben wir vorhin noch mal nachgelesen. Das ist eine besondere Situation in einem CSU-geführten Land. Was sagt das über diese Stadt aus?
Das sagt daraus aus, dass man halt ein bisschen genauer hinschauen muss. Und so verhält es sich ja mit vielen Dingen über München. Also wenn ich Leuten das zum Beispiel erzähle, dass bis auf, glaube ich, 3 Jahre seit nach dem Krieg München immer eine SPD-Stadt war, dann glauben die das erstmal nicht, weil sich halt die Stereotypen so verfestigt haben. Und dieser Unterschied zwischen Realität und Wahrnehmung, der lässt sich noch auf viele andere Dinge erweitern. Ja, das ist aber nur so ein Beispiel, woran man das sieht, wobei die Münchner SPD natürlich wieder besondere Rasse ist. Ja, man müsste halt mal hinschauen, genauer hinschauen. Also ich weiß auch gerade in meiner Branche, wenn man in Köln ist oder in Hamburg und Berlin, dann fragen einen Leute immer, mein Gott, wie kannst du denn da überhaupt leben? Stellt sich dann aber raus, sie waren fast nie hier. Mhm. Klar, das ist so wie mit allen Sachen, es gibt Vorteile, die speisen sich natürlich aus bestimmten Einzelwahrnehmungen, die sich dann aber auch verfestigen, auch wenn sie vielleicht schon gar nicht mehr wahr sind, werden sie immer noch wiederholt. Also in München kann man wirklich sehr gut leben, aber nicht nur, wenn man sehr viel Geld hat, das stimmt nicht. Ich habe selber in meinem Bekanntenkreis viele Leute, die führen ein eher bohemhaftes Leben, und die hatten in dieser Stadt auch immer ein warmes Blattsal.
Aber ich habe Sie vorhin gefragt, ob Sie diese Liebe eigentlich beschreiben können. Und Sie haben sie mir bisher noch nicht beschrieben.
Nein, das habe ich noch nicht gemacht.
Nee.
Also, ich habe ja angefangen damit, dass es keine ungebrochene Liebe ist. Mhm. Und ich wollte sagen, es gibt all diese Sachen, wie gesagt, Schickimicki, teure Preise und so eine gewisse, so eine Bussi-Bussi-Gesellschaft. Mhm. Das gibt es ja alles, aber es ist nur die halbe Wahrheit, wenn es überhaupt die Hälfte ist. Ich würde sagen, es ist noch weniger. Die andere Sache ist so ein Gefühl von Wohnlichkeit, ein Gefühl von Heimat. Ich mag den Dialekt hier sehr gern, obwohl er natürlich bastardisiert und verwässert ist in der Stadt, aber das ist eine ganz normale Entwicklung. Und
sind die Zugereisten wahrscheinlich?
Ja, die München hat eine ganz gute, schon auch durch die Zugereisten aus anderen bayerischen Teilen. Es sind ja ganz viele. Mein Vater zum Beispiel ist ganz typisch, der ist aus dem Bayerischen Wald hierher gekommen. Meine Mutter aus Ottobrunn, das ist eine Vorstadt von München. Also man kann es hier sehr gut haben im Sinne von, es gibt ein schönes Essen, das Wetter ist meistens ein bisschen besser im Schnitt als im Rest der Republik. Die Stadt hat eine ganz gute Größe und die Stadtväter haben nach dem Krieg einen Fehler gemacht. München war ja auch sehr zerstört. Mhm. Und wenn man sich das mal auf der Landkarte anschaut, also auf einer Stadtkarte anschaut, es sind eigentlich gar nicht so viele alte Häuser, die hier noch stehen geblieben sind. Nur die meisten Leute meinen das, weil sie den Grundriss, also den Stadtplan, den Straßenplan eigentlich so stehen gelassen haben.
Ich würde gerne zum Schluss, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbrochen habe, ich würde gerne zum Schluss noch mal kurz auf den Dialekt zu sprechen kommen, weil Sie ihn auch gerade angesprochen haben. Sie sind ja auch als Buchautor erfolgreich gewesen, Herr Wachtweitel. Sie haben ein Band der Asterix-Bücher ins Münchnerische übersetzt, nicht ins Bayerische.
Ja, ja.
Darauf legen Sie auch Wert. Können Sie mir vielleicht noch mal an vielleicht 2, 3 Beispielen erklären, worin der Unterschied besteht?
Ja, das Münchnerische, ich habe es vorher schon gesagt, das ist ein bisschen bastardisiert und ist von allen Einflüssen, es ist weniger lupenrein als zum Beispiel das Dachauerische oder das Weitlerische vom Bayerischen Wald. Mhm. Es hat sich hier alles ein bisschen vermischt und es ist, also mein Münchnerisch natürlich von diesem Mischmasch, das wir so aus dem Schulhof halt kennen. Ja.
Ein Beispiel O-Zapft ist?
Na, O-Zapft ist, das ist typisch bayerisch.
Ja, das dachte ich mir jetzt.
Aber. Und am Schulhof haben wir ja nichts O-Zapft.
Ja. Aber ein Wort, wo Sie es irgendwie sagen können, dran festmachen können?
Sagen wir mal, was fällt mir denn da jetzt ein? Zum Beispiel Schäsen für Auto oder Schleifer für Auto. Ja,
oder sowas. Spusi, aber das haben wir vorhin gelernt, das kommt aus dem Italienischen.
Tatsächlich?
Ja, das haben wir vorhin gelernt.
Aha, da war ich, anscheinend habe ich gerade den Radioknopf nicht gefunden.
Wahrscheinlich. Udo Wachtweitel über das Münchnerische und das Bayerische und über seine Liebe zu München, sage ich jetzt mal. Danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Bitte, tschüss. Servus, meine ich.
Servus, ja, ich auch. Ja, tschüss. Bayern, die Maß aller Dinge, das haben wir zu Beginn der Sendung angenommen. Jetzt steht es auch fest. Haben Sie vielen Dank, dass Sie uns gefolgt sind. In der Redaktion in dieser Woche Barbara Henke, Oliver Glab, Dirk Wagner und Dorothea Schuler. Mein Name ist Angela Fitsch und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und falls Sie irgendwie einen Weg suchen müssen dieser Tage, dann geben Sie Acht, dass Sie nicht auf den hier treffen.
Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug. 10 Minuten, schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an. Wenn Sie in Heathrow in London oder sonst wo, meine Charles de Gaulle in Frankreich oder in Rom, wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie Frankfurt sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass 10 Minuten Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um Ihr Geld zu finden. Wenn Sie vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in 10 Minuten an den Flughafen Franz Josef Strauß, dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die bayerischen Städte heranwächst, weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen.
HR2 Kultur Podcast. Nutzen Sie den Tag. Wann immer Sie wollen. Der Tag. Gebühren für gutes Programm.